Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Der Wettbewerbsvorteil der Zukunft der Energieversorger und Stadtwerke liegt in der Innovation und im Zugang zu den richtigen und relevanten Fähigkeiten. Energieversorger, die kooperieren, um ihr Wissen zu teilen und voneinander zu lernen, werden erfolgreich bleiben. Das hat mein heutiger Interviewgast vor rund 4 Monaten in einem Statement geäußert. Er hat sein Ingenieursdiplom in Ingenieurswissenschaften und Raumplanung an der TU in Dortmund erworben, war Leiter für den Bereich Produktmanagement, Netzdienstleistung bei RWE und Vorstand der Energiegemeinschaft Münsterland. Außerdem war er Geschäftsführer der VWG AG, wenn ich es richtig lese, und Bereichsleiter der kommunalen Lösungsfabrik bei Westenergie, bis er im April 23 zu den Netzwerkpartnern wechselte, deren Geschäftsführer er heute ist. Das Interessante bei den Netzwerkpartnern ist, dass sie nicht als gewinnorientiertes Unternehmen, sondern tatsächlich als Verein agieren, eine Plattform für Stadtwerke darstellen, Wissen teilen, Lösungen entwickeln und miteinander vernetzen. Und darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen, welche Rolle und welche Ansätze das hilft, die Energiewende umzusetzen. Und zwar mit Benjamin Pehle. Herzlich willkommen, lieber Benjamin. Ich freue mich, dass du bei uns bist.
Ja, moin Klaus. Schön, dass wir ja heute zusammenkommen und über die spannenden Themen, die aktuell die Branche umtreiben, sprechen können.
Ja, ich habe ja bei LinkedIn gesehen, dass du ja schon unfassbar spannende Stationen in deiner Karriere hattest. Du umfassende Projekte leiten durftest und dabei auch immer wieder neue Wege eingeschlagen bist. Jetzt bist du ja bei den Netzwerkpartnern angekommen, bist aber auch noch nebenher ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender der Artemedes Ruhr Kultur, eingetragener Verein tätig, der die Kultur in der Region Ruhr unterstützt. Benjamin, was treibt dich ganz persönlich an, dass du das alles schaffst und immer wieder neue Herausforderungen annimmst?
Was mich persönlich antreibt, ist tatsächlich was für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft zu tun. Und das, was mir wichtig ist bei den Aufgaben, die ich mache, und das gilt sowohl für das, was ich bei den Netzwerkpartnern tun darf, jetzt Funktion des Geschäftsführers, aber eben auch in meinem Ehrenamt, und das ist eben beim Verein Artemedes in Hattingen-Blankenstein, ist das Thema Menschen zusammenbringen, Menschen miteinander vernetzen, die eben ja einen bestimmten Fokus haben. Auf der einen Seite ist das Thema Energiewirtschaft und auf der anderen Seite das Thema Kultur. Und das, was mir wichtig dabei ist, dass es am Ende hochgradig sinnstiftende Tätigkeiten sind. Und das Glück, was ich habe, ist, ich kann für beide Themen und für beide Funktionen sagen, dass das genauso ist.
Sehr schön. Ich finde es ja spannend. Sind das wirklich zwei unterschiedliche Welten, Kultur und Energie? Oder sagst du, ja, auf den ersten Blick erscheint das so, aber da gibt es doch ganz viele Parallelen, die du dann irgendwie dann ab und zu erkennst. Wie ist das für dich?
Nein, es sind schon zwei unterschiedliche Welten. Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Das eine ist, dass das Thema, also Menschen zusammenzubringen, die eben Ideen haben und sich überlegen, was zu tun, was für den Ort zu tun, in dem einen Falle oder eben für ihr Unternehmen und für ihre Region, weil sie eben die Daseinsvorsorge sichern müssen. Es geht immer um das Thema Geld, ne? Also um das Thema Finanzierung von Projekten. Das haben wir sowohl auf der Seite ja, Energiewende möglich machen. Das haben wir aber eben auch auf der Kulturseite. Da geht noch viel mehr ums Geld und Geldgeber zu finden, öffentliche Gelder zu bekommen, um eben Kulturprojekte umzusetzen. Und auf der anderen Seite geht es um die Frage, gibt es den richtigen Förderrahmen, um eben Energiewendeprojekte umzusetzen. Und es ist ganz häufig ein Geschäft, wo man eben mit Menschen am Ende des Tages interagiert und die richtigen Menschen mit den richtigen Ideen und dem richtigen Mindset zusammenbringen muss.
Okay. Wie lernst du diese passenden Menschen kennen? Ich finde das total spannend. Also ich muss zugeben, das, was du erzählst, ist was ich auch unfassbar gerne mache. Ich komme gerade aus einem Gespräch, wo ich da in dem Fall eine Studentin mit einem Unternehmen zusammengebracht habe und das Gefühl hatte, Mensch, das könnte passen. Und tatsächlich auch die Unternehmensseite jetzt gesagt hat, ja, da sind sie dankbar, dass ich die zusammengebracht habe. Wie machst du das? Also ist das einfach was, wo du sagst, ich weiß ja auch nicht, wie, unbewusstes Wissen? Oder sagst du, ja, nee, also ich habe da schon so 2, 3 Prinzipien und wenn ich das mache, dann wird das immer erfolgreich.
Ja, also erstmal ist das, glaube ich, nichts, was einfach so passiert, sondern es ist wirklich harte Arbeit. Ich glaube, das wirst du auch bestätigen können, zu Netzwerken, die richtigen Menschen auch zu identifizieren, die zusammenzubringen. Das ist harte Arbeit. Und das, was dazu gehört, ist, eine gute Vertrauensbasis zu schaffen. So, und worüber mache ich das? Machen wir das jetzt auch als Netzwerkpartner zum Beispiel? Ein Großteil ist natürlich über Veranstaltungen. Ne? Auf Veranstaltungen kommen die richtigen Menschen zusammen. Da muss man eben ganz viel miteinander connecten, ganz viel miteinander sprechen. Also es ist wirklich Kommunikation. Kommunikation ist die Kernkompetenz an der Stelle. Und eine gute Basis für Zusammenarbeit schaffen. Und das ist im Kulturbereich genauso. Also auch da geht es darum, viel zu kommunizieren, die richtigen Menschen in Veranstaltungen zusammenzubringen, mit gemeinsamen Ideen, gemeinsamen Projektansätzen, um am Ende eben gemeinsam mehr schaffen zu können. Und von daher ist das, glaube ich, ein Thema. Es ist nicht, wie man so schön sagt, Gott gegeben, sondern es gehört eine gewisse Extrovertiertheit dazu, würde ich mal sagen. Es gehört auch ein gutes Gespür dazu, sich auf sein Gegenüber sein Gegenüber einfühlen zu können. Und ganz wichtig, und das hat mir geholfen bei all dem, was ich in den letzten 20 Jahre tun durfte, immer wieder auch einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Also ich habe, wenn man so auf das Thema Energiewirtschaft guckt, ich habe ja irgendwann mal bei einem mittelständischen IT-Unternehmen angefangen, das Dienstleister für die Energiebranche war. Das heißt, so die Dienstleisterperspektive kennengelernt. Dann bin ich auf die Energieversorgerseite, also damals RWE, dann Innogy, zuletzt Westenergie gewechselt, also die Kundenperspektive einnehmen dürfen, dann Stadtwerkeperspektive bei der BVG in Warstein mit nochmal einem ganz anderen Fokus auf das Thema. Vorher waren es viele Netzthemen, dann waren es vor allen Dingen Vertriebsthemen, also auch nochmal eine andere Perspektive und jetzt die Perspektive eines Netzwerks, wo all diese unterschiedlichen Themen und Perspektiven zusammenkommen. Und von daher, ja, als wenn es so geplant gewesen wäre, ist es natürlich nicht, passt es aber tatsächlich sehr gut zusammen. Und das hilft mir heute auch dabei, mein Netzwerk stetig zu erweitern.
Ja, danke. Und es gibt Hoffnung. Das war tatsächlich auch da drin. Es muss nicht Gott gegeben sein, sondern man kann es üben. Ich musste gerade dran denken, der Dale Carnegie hat ja auch schöne Bücher in die Richtung geschrieben, wie man Freunde gewinnt. Also das sind ja auch ganz praktische Sachen, wo man weiß, okay, einfach mal zuhören, sprich auch mal nachfragen, empathisch interessiert sein, ja. Das macht ja was mit dem Gegenüber und das ist cool. Du hast im Vorfeld mir mitgeteilt oder verraten, dass die Elemente der Veränderung und du hast es gerade angesprochen, Benjamin, des Perspektivenwechsels, den du gerade schon beschrieben hast, dich schon seit deiner Schulzeit sogar begleiten, das heißt sogar noch länger als das, was du eben schon ausgeführt hast. Wie haben diese Elemente, also sprich dieses Thema Veränderung und Perspektivenwechsel, wo du gerade schon drauf eingegangen bist, für dich tatsächlich deinen Werdegang beflügelt? Und vielleicht gehst du eher aufs Thema Veränderung ein, weil Perspektivenwechsel hatten wir eben ja schon zu fassen.
Ja, nee, kann ich gerne machen. Also das, was ich festgestellt habe in all den Jahren, ist, dass mir Veränderung keine Angst macht. Also ich habe keine Angst vor dem Unbekannten, sondern mir macht Veränderung wirklich Freude und vor allen Dingen Veränderungsprozesse zu gestalten. Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass Veränderung, und das haben wir immer wieder in unterschiedlichen Lebensphasen, Veränderung ist notwendig. Veränderung heißt auch, etwas dazu zu lernen, neue Fähigkeiten sich anzueignen, also entweder weil sie Teil dieser Veränderungsreise sind oder weil es einfach auch notwendig ist, um eben in der Veränderung, durch die Veränderung gut durchzukommen und dann auch gut aufgestellt zu sein. Ja, von daher ist das etwas, was ich, wenn ich so zurückblicke, habe ich wirklich viele dieser Veränderungsprozesse gehabt. Also sowohl im Beruflichen, ne? Also ich habe immer wieder Bereiche und Unternehmen führen dürfen, die eben in einer gewissen Veränderungsphase sich befunden haben. Das habe ich sehr gerne gemacht, privat natürlich auch. Also klar, ne? Und, irgendwann geht man in den Beruf, das ist so das Erste, dann heiratet man, das ist auch eine Veränderung, da kriegt man Kinder. Oh ja. Und das ist auch wieder eine Veränderung, dann entwickeln sich die Kinder, werden älter, also stetige Veränderung. Ja, und die, mir macht das wirklich Freude und ich habe da keine Angst, auch Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Das ist einfach tägliches Geschäft. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist und auf unsere Branche guckt, dann wird Veränderung, und wir kommen ja eher aus einer Phase, und die war auch durchaus etwas länger, wo es um Kontinuität ging. Unsere Branche lebt am Ende auch von einer gewissen Kontinuität, weil Versorgungssicherheit bedeutet, ein stabiles System zu haben. Aber wir merken eben, dass Veränderung und Veränderungszyklen immer kürzer werden, auf uns zukommen, wir resilienter werden müssen. Also heißt ja am Ende auch, wir müssen in der Lage sein, uns flexibler auf Veränderungen einstellen zu können. Wir müssen Unternehmen resilienter aufstellen, also flexibler. Wir müssen unsere Teams, das heißt, es ist ein großes Thema der Führung, resilienter aufstellen. Und das gehört am Ende auch zur persönlichen Entwicklung. Auch wir müssen an uns arbeiten, müssen auf uns Acht geben, um am Ende in diesem Transformationsprozess, in diesem Veränderungsprozess, in dem wir uns befinden, gut zurechtkommen zu können.
Da war ganz viel dabei, was ich sehr gut nachvollziehen kann, weil ich tatsächlich auch sehr liebend bin, muss ich fast sagen, und tatsächlich ich immer die Herausforderung gespürt habe, okay, mein Umfeld ist es nicht immer im gleichen Umfang manchmal. Also es kommt darauf an, manchmal bin ich in so Umfeldern, wo ich denke, okay, jetzt bin ich hier der Traditionelle, wo ich denke, okay, ihr seid alle viel weiter. Gerade im Stadtwerkeumfeld, du hast es eben so schön beschrieben, war es ja lange Zeit gar nicht notwendig, sich verändern zu müssen, sondern es war ja lange ein Geradeausbetrieb da. Die Frage ist, wie kann man das gut übertragen? Wie ist dir das in der Vergangenheit gut gelungen, andere Menschen da vielleicht anzuzünden, mitzunehmen oder vielleicht auch nur ein Stück weit eine andere Perspektive zu ermöglichen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt, oder bin davon überzeugt, es gibt so mindestens drei Kernelemente. Das erste Kernelement ist, und so bin ich in der Vergangenheit immer in den Aufgaben vorgegangen, ich habe mir einen Plan gemacht. Also ich bin ja von Hause aus, du hast es am Anfang gesagt, ich habe mal Stadt- und Regionalplanung studiert, also Planung, und ich habe einen Plan gemacht. Was heißt das? Ich habe mich mit Strategie beschäftigt, also eine Unternehmensstrategie entwickelt. Am Anfang überlegt, was sind so die großen Themen und wie positionieren wir uns, und dann eben überlegt, was müssen wir am Ende dafür tun, um das Ziel, was wir uns gegeben haben, erreichen zu können. So das erste Kernelement. Zweites Kernelement ist für mich, ich kann nicht alles alleine. Ich weiß auch nicht alles, vor allen Dingen auch nicht als Geschäftsführer, sondern ich muss meine Kolleginnen und Kollegen auf diesem Veränderungsprozess, auch in dem Strategieentwicklungsprozess, aktiv mit einbinden und mitnehmen. Ich nenne das bei uns, bei den Netzwerkpartnern, und auch wir haben uns sehr intensiv, als ich die Aufgabe übernommen habe, mit Strategie beschäftigt, das Thema Mitmachkultur. Also zu gucken, kriege ich die Kolleginnen und Kollegen, kriege ich sie aktiviert, schaffe ich es, ihre Perspektive in den Prozess, in die Zielgestaltung mit einfließen zu lassen und sie im Idealfall wirklich aktiv auch an den Themen sowohl in der Konzeption, aber am Ende auch in der Umsetzung intensiv mitarbeiten zu lassen. Und das dritte Kernelement ist ehrlicherweise Kommunikation. Ganz klar darüber zu kommunizieren, was kommt da möglicherweise auf uns zu. Wir haben alle keine Glaskugel, aber es gibt ja bestimmte Themen, wo wir schon relativ gut wissen, was auf uns zukommen kann. Es gibt Themen, da wissen wir das noch nicht ganz genau, aber wirklich ganz klar zu kommunizieren, Menschen an der Stelle mitzunehmen und auch, und das ist kein Zeichen von Schwäche, auch mal klar zu kommunizieren, es gibt Themen, da weiß ich eben noch nicht genau, wie es aussehen wird. Aber ich gehe erstmal, und das ist so meine Philosophie, ich gehe erstmal davon aus, es kann auch gut werden. Ne? So, und das auch zu kommunizieren und damit zu motivieren, Ängste zu nehmen, und Kolleginnen und Kollegen immer wieder auf diesem Prozess als Teil des Prozesses mitzunehmen.
Cool. Danke, Benjamin. Mitmachkultur. Das hat der zweite Punkt hat bei mir tatsächlich was bewirkt tatsächlich. Dass, du hast den ersten Punkt ja so beschrieben, du bist der Planer, du machst einen Plan, aber nee, du hast praktisch wahrscheinlich das Korsett vorgegeben, dass geplant wird. Und dann hast du alle da mit reingenommen und gesagt, okay, jetzt planen wir gemeinsam, damit auch praktisch alle nachher in der Umsetzung eine Chance haben, es zu spüren, was umgesetzt wird, damit sie auch wissen, okay, das ist die Richtung, die ich mir praktisch selbst vorgegeben habe. Das ist clever. Ja. Sehr gut.
Vielleicht da eine Ergänzung. Es gibt, und das kommt jetzt aus der Planung, da gibt es diesen schönen Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen. So, und gerade im Rahmen von Strategieprozessen, und ich weiß, das ist am Ende möglicher oder am Anfang vielleicht etwas aufwendiger. Häufig passiert das so, entweder sitzt die Geschäftsführung da und überlegt sich so die großen Leitlinien für die Zukunft, oder es sitzt der Führungskreis da. Das ist auch wichtig, am Anfang muss das auch so sein. Aber wenn wir wollen, dass wir das am Ende auch wirklich umgesetzt kriegen, was wir uns dort als Ziele geben, dann müssen wir sehr frühzeitig in dem Prozess die unterschiedlichen Meinungen, die unterschiedlichen Perspektiven, die wir in unseren Organisationen haben, aktiv in den Prozess mit einbinden. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen schon für ihren jeweiligen Themenbereich, in dem sie da unterwegs sind, sehr gut wissen, was sind sowohl die Themen nach außen, also outside in, kommt von den Kunden, die angegangen werden müssen, aber am Ende auch das Thema inside out, welche Themen muss ich eigentlich intern angehen, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast im Vorfeld mir verraten, Benjamin, dass das Thema Kooperation in der Energiewirtschaft jetzt dran ist, dass das Thema jetzt einfach gespielt werden darf. Warum glaubst du, dass das in der aktuellen Phase in der Energiewende jetzt so wichtig ist, dass sowohl Stadtwerke als auch Energieversorger miteinander kooperieren und sich tatsächlich dadurch ja auch so einen flexiblen Zugang zu bestimmten Fähigkeiten verschaffen können?
Ja, das Thema Kooperation, Zusammenarbeit in Netzwerken und anderen Zusammenarbeitsformen, das ist ehrlicherweise nicht erst seit jetzt wichtig. Das ist schon sehr, sehr lange wichtig, aber es wird jetzt nochmal umso wichtiger, weil wenn wir auf unsere Branche gucken, dann sehen wir leben in einer wirklich dynamischen Welt. Ne? Also die Energiewirtschaft ist am Ende mittlerweile wirklich ein dynamisches Umfeld, und Kooperationen sind nicht etwas, wo man sagt, ja, das ist jetzt mal ein Trend oder das ist nice to have, sondern sind am Ende jetzt ein Muss. Und wenn man mal darauf schaut, was sind die Vorteile von Kooperationen, da kann man ganz klar sagen, also einmal das Thema Know-how-Bündelung. Ne? Das heißt, ich habe einfach die Chance, durch Kooperationen jetzt die richtigen Akteure, die ich brauche, um die Themen im Rahmen der Energiewende, Wärmewende etc. Voranzubringen, also die richtige Expertise zusammenzubringen. Ich stelle mich deutlich resilienter auf. Das heißt, ich schaffe es flexibel, neben den eigenen Fähigkeiten, die ich habe, auch die Fähigkeiten mit dazuzuholen, die jemand anders hat. Also ich ergänze mich, das ist ja am Ende ein Ziel von Kooperationen, gemeinsame Ziele zu haben und die gemeinsam besser gemeinsam vorantreiben zu können als alleine. Thema Kosteneffizienz auch. Ich kann mir die Kosten teilen für Projekte, für Ressourcen, für andere Dinge. Und ich habe auch die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Vorteil, das sehen wir jedenfalls als Netzwerkpartner, das Thema Best Practice Ansätze zu teilen. Also ich muss das Rad nicht an jeder Stelle neu erfinden. Und ich kann gucken, was hat an anderer Stelle schon funktioniert. Sind ja nicht auf der Veränderungskurve nicht alle am gleichen Punkt, sondern unterschiedlichen Punkten unterwegs. Und ich kann mir ja damit die guten Ansätze, die andere schon erfolgreich umgesetzt haben, relativ schnell zugänglich machen. Ja, und das andere ist natürlich Stärkung des Vertrauens. Das heißt, wenn ich langfristig in dieses Thema Kooperation investiere, dann entwickeln sich dort wirklich sehr belastbare Zusammenarbeitsmodelle, aber auch, muss man sagen, Freundschaften im Businessumfeld. Und dann ist es noch einfacher, auf bestimmte Fähigkeiten, auf Know-how, auf Meinungen zugreifen zu können.
Ja. Danke, Benjamin. Tatsächlich der Aspekt, dass man praktisch von Best Practice anderen, also von Erfahrungen anderer lernt, muss mich erinnern an meinen Besuch beim DESE. Das ist das Deutsche Elektronensynchrotron in Hamburg. Da war ich am Mittwoch und hatte so einen Workshop zu Batteriespeichern, und da hast du ein Bild an die Wand geworfen, wo tatsächlich ich weiß gar nicht, wie diese Kurve heißt, diese Marketingkurve visualisiert wurde bei Batteriespeichern, First Mover und Early Adopter und so weiter und so fort. Ja. Und Deutschland da irgendwo links rumdümpelt und dann noch nicht so richtig weit ist, und wir auch das, ich glaube, zwei Länder weltweit haben im Augenblick bei den Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen rückgängige Zahlen, und wir sind eins davon. Alle anderen sind da ganz woanders unterwegs. Und tatsächlich dürfen wir da jetzt das mal umdrehen, was China jahrelang ja mit uns gemacht hat. Ich weiß noch, als ich beim Daimler Qualitätsingenieur war vor 20 Jahren, da waren die Chinesen da und die haben ihren USB-Stick gleich überall reingesteckt, wo sie noch nicht richtig was wussten. Und die waren da, haben alles übernommen. Da dürfen wir tatsächlich jetzt mal ein Spiel umdrehen, weil die Chinesen sind schon da ganz weit vorne beim Thema Batteriespeicher unterwegs, was ja ein ja, wahrscheinlich wesentlicher Aspekt der Energiewende der nächsten Jahre wird, dass wir in der Lage sein werden, auch tatsächlich die ganzen überschüssigen Strommengen sinnvoll zu speichern und den Spieß umzudrehen und tatsächlich von denen auch ein Stück weit zu lernen, wie sie es gemacht haben. Und insofern, ja, das Thema ist wichtig. Und ich habe mich auch gerade an meine AGFW-Zeit erinnert gefühlt. Da war es ja genauso, wie du es eben beschrieben hast, Benjamin, dass durch diese persönlichen Beziehungen, dass man da mal einen Abend dann miteinander geschnackt hat und irgendwie ins Gespräch gefunden hat, man einfach mal in der Lage war, dort anzurufen und zu fragen, sag mal, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das, was weiß ich, mit der Kraftwerkseinlassbahn gemacht? Wie habt ihr das mit dem Abschalten des Kohlekessels gemacht? Wie habt ihr das mit der Geodäranlage gemacht? Wo kriegt ihr das Gas her oder was auch immer? Damals war ja noch Gas gut und jetzt heute ist es ja mittlerweile nicht mehr so total spannend. Lass uns doch mal ein Stück weit auf die Netzwerkpartner da schauen. Ich war ja in der Vorbereitung überrascht, dass die ja schon seit über 20 Jahren da sind. Die sind im Mai 2000 glatt gegründet worden. Über 140 Partner mittlerweile, 60 Mitarbeitende habt ihr da. Seid ihr formal auch wirklich ein Verein, Jane, oder? Wie
genau. Genau, das ist genauso, wie du sagst. Wir sind ein eingetragener Verein, ein e.V. und organisieren seit mittlerweile 24 Jahren, also seit 2000, wer sich erinnert, 2000, das war das Jahr der Marktliberalisierung. Das heißt, das war eine der großen Veränderungssituationen in unserer Branche. Da sind die Netzwerkpartner gegründet worden, um eben genau dieses Thema Know-how-Transfer, Zusammenarbeitsmodelle etc. Zu organisieren. Und wir haben uns seitdem stetig entwickelt, muss man sagen. Und mittlerweile sind wir eben, wie du sagst, 140, haben wir 140 Mitglieder. Und das Schöne dabei ist, und das passt zu dem, was du davor gesagt hast, wir sind eben, also wir sitzen ja in Essen, da ist unser Hauptsitz als Verein. Unsere Mitglieder sitzen aber mittlerweile wirklich deutschlandweit, also von unten Konstanz, das ist so das südlichste und das nördlichste ist Nordfriesland, also kurz vor Dänemark. Und der Vorteil daraus ist, dass wir eben im Know-how-Transfer immer wieder gucken können, also was nicht nur, was macht der Stadtwerk von nebenan oder der Energieversorger nebenan oder was macht der Größere von nebenan, sondern wir können auch regional sehr gut schauen, was machen andere Regionen, wo sind die gerade unterwegs, wo sind die vielleicht auch schon ein bisschen weiter, nehmen wir das Thema Wärmewende. In Baden-Württemberg waren die Kolleginnen und Kollegen da schon sehr weit. Das heißt, die unsere Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen konnten jetzt sehr gut profitieren von den Erfahrungen, die Kollegen gemacht haben. Und ganz wichtig dabei ist, es geht nicht immer nur darum, zu zeigen, was alles toll gelaufen ist. Da sind wir immer schnell dabei. Es gibt diese ganzen Leuchtturmprojekte, bei allen funktioniert alles sehr gut, sondern das, was wir schaffen im Netzwerk ist, und das hat was mit Vertrauen zu tun, dass wir eben auch über die Dinge untereinander sprechen, die nicht so gut funktioniert haben. Und am Ende eben dadurch ich nicht jeden Fehler nochmal machen muss. So und mal partizipiere ich an der Stelle, weil ich eben einen Fehler vielleicht nicht machen muss. Dafür habe ich an anderer Chance die Möglichkeit, dann aber eben auch vieles reinzugeben in das Netzwerk. Ja, und das machen wir seit 24 Jahren. Wir machen ganz viele Veranstaltungen im Jahr, Vernetzungsveranstaltungen. Über 500 Formate machen wir mittlerweile im Jahr, online wie offline.
500? Das sind ja jeden Werktag zwei. Ja.
Genau. Genauso ist das. Also das sind von Online-Veranstaltungen, wo Einzelne dann zusammenkommen, in Arbeitsgruppen, in Gremien, aber eben auch in Erfahrungsaustauschen, in Peer-Group-Formaten, auf Großveranstaltungen und das wirklich für alle im Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das gibt's, habe ich so jedenfalls vorher noch nie erlebt. Man kann immer sagen, von der Geschäftsführung, das ist klar, aber auch bis hin zum Monteur, bis hin zur Assistenz und daneben eben alles, bis hin zu den Bäderverantwortlichen, die bei uns auch zusammenkommen. Es gibt ja auch Stadtwerke, die Schönbäder haben und dort überlegen, wie muss ich Verordnungen gemeinsam noch aufsetzen. Das Thema Bädersanierung aktuell ein Thema, auch in den Erfahrungsaustauschen. Also es gibt, um das mal ganz einfach zu sagen, es gibt nichts bei uns, was es nicht gibt.
Okay, krass. Das wäre meine Folgefrage gewesen, wie ihr es hinbekommt, dass alle miteinander ins Gespräch kommen. Aber ich habe es verstanden, es gibt Großveranstaltungen, da wird einfach, da bringt man mal alle zusammen. Aber dann gibt es im Grunde halt jeweils so Arbeitskreise, Expertenkreise, wie auch immer die heißt, wo dann praktisch mal, wie du sagst, jetzt nur die Monteure oder nur die Meister oder und auch genau die Fragestellungen besprochen werden, die da unter den Nägeln brennen.
Ja, genau, auch das ist harte Arbeit, muss ich sagen, weil da sind wir so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Dadurch, dass wir, also ich komme ja, ursprünglich habe ich gesagt, ich komme aus einem Konzern. Und der Vorteil, den so ein Konzern hatte oder hat, ist, dass es zu jedem Thema, was dieses Unternehmen umtreibt, irgendwo gibt es jemanden oder mehrere, häufig ja sogar unabhängig voneinander, die sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt haben. So, die Herausforderung, die ich habe, ist, ich muss im Unternehmen die richtige Person identifiziert kriegen. Und das ist, wenn es große Organisationen sind, gar nicht so einfach. Bei Stadtwerken ist das so, alleine, weil ich häufig eben nicht die Organisationsgröße habe, kriege ich das nicht hin, aber über die Branche kriege ich das natürlich schon hin. Und das, was wir machen als Netzwerkpartner unter anderem, ist, dass wir genau das organisieren. Das heißt, wir wissen, in den einzelnen Mitgliedsunternehmen, wer ist da für welche Themen verantwortlich. Und wenn jetzt ein Thema reinkommt bei uns, dann wissen wir sehr schnell, okay, wen können wir denn im jeweiligen Unternehmen dazu ansprechen, also im Mitgliedsunternehmen, ein oder mehrere, und bringen am Ende die Kolleginnen und Kollegen zusammen. Also wir haben es ganz häufig. Da kommt eine Frage, weil jemand sagt, Mensch, wie machen das denn andere? Ganz häufig, ne? Ist ja klar, Netzwerk. Wie machen das denn andere? Und dann spielen wir dieses Thema in die Community rein. Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Mitgliedsunternehmen, die wir ansprechen, die wissen schon, ah, okay, da muss ich jetzt oder darf ich jetzt meinen Input reingeben. Und dann sammeln wir das, bereiten das auf und das Mitglied und alle anderen auch, weil es geht ja darum, Know-how zu teilen. Und wissen, alle anderen kriegen diese Frage anonymisiert natürlich auch zur Verfügung gestellt. Und auch da ist es mal partizipierig, mal gibt es eine Frage, die ich mir stelle, aber noch keine Antwort drauf habe und ich partizipiere und mal gebe ich was rein, weil ich eine Antwort habe und jemand anders kann die gebrauchen. Und
Krass.
das ist schon, ja, es ist krass, also es ist wirklich krass. Ich finde das genial, weil es das so in der Ausprägung, und ich bin ja wirklich schon viele Jahrzehnte in dieser Branche unterwegs, habe ich das noch nicht erlebt.
Gebe ich dir recht. Also tatsächlich auch die anderen Verbände und die AGFW, VKU, BDW, die gibt es ja auch alle, die machen auch alle Arbeitskreise und die machen da auch wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich war ja selber dabei, auch tolle Arbeit, aber dass man
Definitiv.
da eine Frage stellen kann und es diesen Prozess gibt, dass man weiß, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, alle anderen Experten, die genau das Gleiche machen und die wahrscheinlich auch womöglich die gleiche Frage schon sich gestellt haben und womöglich gelöst haben, die kann ich jetzt mal anzapfen und da das Wissen rausholen. Das ist cool. Das ist echt stark. Das, ja, das ist ein schönes Beispiel. Geht es denn auch über die Stadtwerke hinaus? Weil ich habe jetzt gerade so die Idee im Kopf, wir haben ja über Innovation, Veränderung und sonst was gesprochen. Manchmal braucht man ja auch von außen so Impulse. Habt ihr da auch noch irgendwelche Andockstellen, die sagt, Mensch, und da sind nochmal irgendwelche, keine Ahnung, Startups mit bei oder irgendwelche Thinktanks, die dann auch nochmal so eine Druckbetankung an der Seite da reingeben? Wie macht ihr das?
Genau, also das eine ist, wir arbeiten mit, also in dem Netzwerk, die sind nicht Mitglieder bei uns. Mitglieder bei uns sind nur Stadtwerke und Energieversorger. Da sind wir wirklich klar fokussiert. Aber wir arbeiten nach außen mit ganz, ganz vielen sowohl Dienstleistern zusammen auf der einen Seite, die ihr Know-how mit reinbringen. Also das heißt, überall da, wo wir entweder, das kann natürlich auch sein, kein eigenes Know-how haben oder wo wir sagen, ja, wir haben da vielleicht ein, zwei Personen für und wir brauchen deutlich mehr Know-how oder noch tiefer gehendes Know-how und, holen wir uns die richtigen Dienstleister mit dazu. Das andere ist aber, und das ist viel, viel wichtiger, wir holen uns die richtigen Kooperationspartner dazu. Also das heißt, auch wir als Netzwerk sind eben jetzt nicht für uns alleine, sondern wir schauen sehr stark, wo können wir uns mit anderen ergänzen, mit anderen Kooperationspartnern. Das können sogar andere Netzwerke sein, mit denen wir uns vernetzen. Oder wir schauen eben mit Universitäten, mit Start-up-Plattformen und Start-ups, auch da, das startet jetzt deutlich stärker. Genau, aber auch wir gucken, wo können wir andere Fähigkeiten mit reinnehmen und nutzen, im Idealfall im Kooperationsgedanken, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Und da gibt es auch nichts, was es nicht gibt, mit jeglichen Unternehmen, auch andere Branchen. Also wir schauen auch in Teilen mittlerweile natürlich sehr stark darauf, was machen eigentlich andere Branchen, die schon einen Schritt weiter sind, mit wem machen die diese Themen zusammen und sind das nicht vielleicht auch Kooperationspartner in dem Moment für uns, die uns dabei helfen können, in unserer Branche einen Unterschied zu machen, ne? Weil sie eben bestimmtes Know-how einfach mitbringen. Erfahrung aus anderen Branchen.
Nehmen wir mal ein Beispiel. Was sind Branchen? Ist das Automobil? Ist das, keine Ahnung, Luftfahrt? Oder was sind die Sachen, wo du sagst, Mensch, da kann man sich im Augenblick sehr gut inspirieren lassen?
Ja, genau. Hast du schon zwei genannt. Also das eine ist tatsächlich das Thema Luftfahrt. Ja, da gibt es Themen, wo wir auch mit Tochterunternehmen von Fluglinien unterwegs sind, die bestimmte Themen bearbeiten, also von KI-Themen an der Stelle. Beispielsweise, es gibt Unternehmen, die bisher eher im Automotive-Sektor unterwegs gewesen sind, da ihre Erfahrungen gesammelt haben und die jetzt sagen, naja, ne, viele Muster, die ich da erkenne, die erkenne ich bei euch auch, kann man die nicht übertragen. Das ist vor allen Dingen, wenn man so auf das Thema guckt, IT, Digitalisierung, KI, da gibt es Branchen, die sind schon ein Stück weiter in Teilen als wir in der Energiebranche.
Ja, das glaube ich sofort. Während wir uns noch mit dem intelligenten Messsystem rumschlagen, haben die das schon alles durchdrungen und die Daten schon, die da irgendwann 2032 mal bereitstehen, schon so analysiert, dass man da schon neue Geschäftsmodelle hat draus machen können. Sehr gut. Jetzt hat mir Jaro noch so eine richtig fiese Frage hier aufgeschrieben, Benjamin. Und zwar, in Zeiten, wo Tibber, Rabot Energy, 1,5 Grad und wie sie alle heißen, Enpal, sonst was unterwegs sind, ist die Unternehmensform der Stadtwerke eigentlich noch zukunftsfähig in deinen Augen? Und wenn ja, wo ich davon ausgehe, warum ist sie das?
Ja, also definitiv, weil Stadtwerke haben einen entscheidenden Vorteil, den all diese, und ich nenne die jetzt mal Neo-EVU, ich kann euch mal erklären, warum, was die nicht haben. Und zwar ist das der regionale Bezug, der regionale und der örtliche Bezug. Und dieses Geschäft, Energie, sowohl Energiewende, Wärmewende etc., Mobilitätswende, also wir können jetzt die weiteren Wenden noch aufzählen, die passieren vor Ort. Das ist ein regionales Geschäft. Das heißt, ich muss es hinkriegen, regional verortet zu sein, regionales Netzwerk zu haben, die Stakeholder, Kunden, Kundinnen und Kunden etc., die mitzunehmen. Und deswegen haben die Stadtwerke auch zukünftig eine extrem wichtige Funktion. Jetzt kommt das Aber. Oder das Und, nicht das Aber, das Und. Sie müssen aber zusehen, dass sie eben sich auf bestimmte Themen fokussieren. Ja? Also im Sinne der Positionierung. Und es wird Themen geben, wo die Stadtwerke zukünftig stärker überlegen müssen, mache ich das in Kooperation? Also heißt, mache ich das wirklich noch alleine oder mache ich das nicht mit anderen zusammen? In Kooperationsmodellen. Es wird auch Themen geben, wo ich weiß, okay, wenn ich das alleine mache, dann bin ich eben, dann ist das möglicherweise nicht wirtschaftlich. Also muss ich mir auch überlegen, kann ich nicht bündeln mit anderen zusammen? Also was meine ich da konkret mit? Du hast die Tibbers und Robocharge und 1,5 Grad dieser Welt angesprochen. Die haben einen wirklichen Vorteil. Die sind nicht regional unterwegs. Das ist jetzt deren Vorteil. Die sind noch nicht mal nur national unterwegs, sondern sind häufig international unterwegs. Und die können skalieren. Das heißt, all das, was die tun, ist häufig sehr stark digital geprägt, eignet sich dazu, sehr stark zu skalieren. Also, ne, die haben nicht 25.000 Verträge, die sie in ihren Systemen verwalten, sondern am Ende Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Verträge. Damit kriegen die Kosten einfach extrem runter. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Vorteil. Dafür sind die eben regional nicht verortet. Und die Stadtwerke werden eben überlegen müssen, wo brauche ich wirklich Kernkompetenz? Also wo sage ich, das ist mein USP hier vor Ort? Und wo überlege ich mir, das mit anderen zusammenzumachen, um einfach diesen Skalierungseffekt auch wahrnehmen zu können. Und da werden wir, glaube ich, in der Perspektive viele Themen sehen, wo wir feststellen, nach außen hin, ja, sind wir regional verortet, Dinge, die im Maschinenraum passieren, die ich brauche, um mein Business zu machen, da gibt es viele Dinge, da kann ich gemeinsam mehr schaffen als alleine.
Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, der USP des Stadtwerks ist tatsächlich der Kundenkontakt weiterhin, dass praktisch die Kundinnen und Kunden das Gefühl haben, okay, ich habe einen Ansprechpartner vor Ort. Wenn ich da anrufe, ist da ein Mensch und nicht eine Hotline in Indien oder sonst was. Aber was praktisch dahinter prozessiert wird, das muss natürlich nahtlos funktionieren. Das kann sehr gerne skaliert werden durch viele, ich sag mal, Dienstleister für viele Stadtwerke gleichzeitig gemacht werden, richtig?
Genau, oder auch untereinander, ne? Also es kann durchaus sein, dass Stadtwerke nicht nur sagen, ich gebe ein Thema an einen Dienstleister raus, sondern ich überlege mir, kann ich dieses Thema nicht gemeinsam vorantreiben? Also was meine ich damit? Es gibt Energieversorger, Stadtwerke, die haben vielleicht bestimmte Fähigkeiten noch mehr als andere. Und dann überlege ich mir eben, kann ich nicht so ein Thema gemeinschaftlich, vielleicht auch, ne, mit uns als Netzwerkpartner oder anderen Kooperationspartner zusammen aufbauen. Aber es ist so, wie du sagst, also den Vorteil, den ich als Stadtwerke habe, ich habe den direkten Kunden, den direkten Endkundenzugang in meiner Region. Und nicht nur den Endkundenzugang, sondern ich hab auch den Zugang zu den anderen Stakeholdern, ne? Also politische Stakeholder, zu anderen Branchen, die in meiner Region unterwegs sind, die ich aber brauche, um das Thema Energiewende, Wärmewende, Mobilitätswende Realität werden zu lassen. Das heißt, ich habe einen Riesenvorteil. Ich habe mit all diesen Stakeholdern, die ich brauche, bin ich im Kontakt und kann diese Aufgabe, weil ich da eine Menge Kompetenz habe, kann ich exzellent spielen. An anderer Stelle muss ich mir eben überlegen, ja, mache ich das wirklich noch alleine oder mache ich es nicht mit anderen zusammen?
Ja, es ist wieder das Netzwerk.
Es ist wieder das Netzwerk. Genau, so ist das. Am
Ist wieder
Ende kommt es
genau.
immer da wieder drauf hinaus. Ich brauche ein gutes Netzwerk, das mir am Ende diese, auch da resilient, die Flexibilität bietet, die Themen, die vor mir liegen. Und da geht es jetzt nicht um das, was jetzt gerade hier passiert, sondern auch, was passiert in den nächsten Jahren, wo ich die Möglichkeit habe, flexibel gemeinsam mich zu entwickeln und zu wachsen. Darum geht es eigentlich.
Ja, sehr schön. Ich habe auf eurer Internetseite noch gesehen, und das Thema brennt bei vielen wirklich unter den Fingern, die Finanzierung der Energiewende. Und da habe ich mal abgeschrieben, herkömmliche Finanzierungswege wie Bankkredite oder Innenfinanzierung reichen nicht mehr aus, um die immense Investitionsvolumina zu decken. Und wir wissen, alleine Ausbau der Wärmenetze, was da kommt. Und das sind nur die Netze. Das heißt, die Erzeugungsanlagen kommen auch noch zu. Das sind ja selbst in kleinen Kommunen häufig zweistellige Millionenbeträge, die in den nächsten Jahren da investiert werden dürfen. Was sind da eure Ansätze, Tipps oder sagst du, Mensch, guck mal dahin, das ist ein sinnvoller Weg.
Ja, also ist tatsächlich, das ist eines der großen Themen, die Branche natürlich aktuell umtreibt, ne? Also wie schaffe ich die Finanzierung? Und das, was wir als Netzwerk dort leisten können, ist, dass wir Wissen auf der einen Seite, relevantes Wissen bereitstellen und am Ende eben von den Erfahrungen, die das Netzwerk gemacht hat, also jeden Einzelnen profitieren lassen. Also heißt, was machen wir? Wir haben uns im letzten Jahr überlegt, als das Thema dann nochmal so richtig Fahrt aufgenommen hat, haben wir uns einen Banker, also einen ehemaligen Banker dazu geholt, der vorher die Finanzierung von kommunalen Unternehmen verantwortet hat in einer großen Bank. Und mit dem haben wir eben überlegt zusammen, welches Wissen, welche Informationen braucht denn die Branche, um sich am Ende nicht nur eine Meinung bilden zu können, sondern eben auch zu überlegen, wie gehe ich das Thema eigentlich an. Und das war für uns auch wieder so ein Thema Kooperation. Also wir haben jemanden aus einer anderen Branche geholt, der sonst auf der anderen Seite sitzt und der uns oder der unseren Mitgliedern dabei geholfen hat, erstmal auf Augenhöhe zu kommen, erstmal zu verstehen, ne, worauf muss ich jetzt achten, was sind die richtigen Kennzahlen, die richtigen Indikatoren, um dann eben auch zu überlegen, was sind denn die richtigen Instrumente, um mich ja, zukünftig bezogen auf das Thema Finanzierung gut aufstellen zu können. Und da ist es nicht nur Fremdkapital, es gibt ja ganz andere Instrumente, Genussrechte gibt es. Es gibt das Thema Energiewendefonds beispielsweise, es gibt Fördermittel und so weiter, um sich dagegen gegenseitig auszutauschen. Das war so der eine Punkt. Dann gucken wir auch mit anderen Netzwerken zusammen. Gibt es nicht auch die Möglichkeit, Zugang oder jedenfalls erstmal das Wissen über mögliche zusätzliche Banken bereitzustellen, also, ne, Zugang zu Banken? Häufig passiert das ja mit der Sparkasse vor Ort. Aber es gibt eben häufig auch noch andere Möglichkeiten, um eine Refinanzierung zu sichern. Also auch da versuchen wir über Erfahrungsaustausche, über Wissensvermittlung, über Bereitstellung von Tools, auch zum Thema Kalkulationstools etc., unsere Mitglieder auf einen guten Wissensstand zu bringen. Und das ist so der erste Schritt.
Cool. Ja, total spannend, was du da erzählst, weil also ich spüre auch mittlerweile, ich bin ja auch in so Genossenschaften da teilweise Mitglied und merke da auch, was für neue Wege jetzt gegangen werden. Und das, was ihr macht, ist ja tatsächlich dann immer so ein Wissenstransfer, dass ihr da mal woanders guckt, wie es da funktioniert. Und das ist ja schon, also meine Frau ist Mathelehrerin, das ist ja schon das erhöhte Anforderungsniveau. Also die Transferaufgaben in der Mathearbeit, das war immer das, wo man dann nur hingekommen ist, weil man Schema F schon verstanden hat und dann nochmal den Kopf frei hatte und einen Moment Zeit hatte, um sich darüber Gedanken zu machen. Total spannend.
Ja,
cool.
genau.
Zum Ende hin, Benjamin, zwei Fragen habe ich noch. Das eine ist, ich weiß gar nicht, ob du Zeitung liest und wenn du Zeitung liest, was deine Lieblingszeitung ist, welche Presseschlagzeile würdest du in den nächsten Wochen, vielleicht sogar noch vor Weihnachten, gern noch im Kontext vielleicht Netzwerkpartner oder allgemein Energiewende lesen oder vielleicht auch Anfang 2025?
Das ist eine wirklich gute Frage. Also natürlich lese ich Zeitung, wobei ich wirklich ein sehr online-affiner Mensch bin. Also ich habe jetzt nicht mehr die Tageszeitung, die morgens bei mir ankommt, sondern ich versuche mir morgens einen guten Überblick zu besorgen. Gibt es im Übrigen auch über uns, ne? Also als Netzwerkpartner. Unsere Mitgliedsunternehmen kriegen morgens, jedenfalls bezogen auf die Branchenthemen, eine kompakte Zusammenfassung, ist bei uns im Extranet hinterlegt, über die relevanten Themen. Aber mir ist es wichtig, dass, wie gesagt, online mir das Wissen anzueignen. Ja, also eine Headline könnte wirklich sein, so dieses Thema, ne, Branche hat erkannt, zukünftiger Wettbewerbsvorteil ist nicht mehr Schnelligkeit und Größe, sondern Zugang zu den relevanten Fähigkeiten und damit Kooperation. Und dann würde ich sagen, ja, da passen wir genau rein und dann haben wir, da können wir genau das, was es braucht, können wir exzellent einbringen.
Sehr gut, wunderbar. Und die letzte Frage, Benjamin, stelle ich mir gerne, wenn du es nochmal in meine Rolle schlüpfen würdest, was würdest du dir selber jetzt noch mal fragen oder was glaubst du, welche Frage ist noch offen? Was hättest du noch gern beantwortet? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das juckt jetzt noch unter den Fingern?
Nee, habe ich nicht. Ich finde, du hast das sehr gut gemacht. Ich finde, wir haben die relevanten Themen jetzt mal im Schnelldurchlauf. Ne? Also es gibt da noch ganz viele Themen, auch inhaltlich getriebene Themen, über die man aktuell diskutieren kann. Spannend wäre sicherlich noch die Frage gewesen, wie schätzt du die aktuelle Situation, politische Situation ein? Ampel aus und ja, wir haben aktuell so einen politischen Stillstand. Wie schätzt du das ein? Vorteil für die Branche, Nachteil etc. pp. Aber ich glaube, das würde auch zu weit führen.
Ja, jetzt hast du es angesprochen, Benjamin. Jetzt muss ich mal kurz so ein kurzes Statement noch dazu geben. Also wir haben ja Neuwahlen jetzt sagen wir Ende November was sind das, 3 Monaten oder so. Was sind da jetzt gerade die Themen, wo du sagst, okay, da ist jetzt tatsächlich Stillstand oder da ist jetzt eine Lücke, wo man sich mal kurz irgendwo durchahlen kann. Das kann ja auch mal manchmal eine Chance sein, so eine Situation.
Ja, gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Und das eine ist, es ist so, wie du sagst, jetzt haben wir vielleicht in der Branche auch für einen Moment mal die Möglichkeit, durchzuatmen und die Dinge noch mal ein bisschen neu zu sortieren. Ja, weil wir wissen ja, bei vielen Themen, da haben wir sehr stark reagiert, weil sie einfach von außen auf uns eingeprasselt sind. Wir waren aber nicht in dem Modus, wo wir agiert haben und in der Lage waren, immer zu gestalten. Und jetzt haben wir vielleicht tatsächlich genau diese Möglichkeit, die Dinge für uns in den Unternehmen noch mal ein bisschen zu sortieren. Da bin ich wieder bei meinem Thema Strategie, ne? Also sich jetzt wirklich die Hausaufgaben hinzumachen. Auf der anderen Seite ist es so, Stillstand in einem so wichtigen Thema wie Energiewirtschaft, aber grundsätzlich Stillstand in einem Land wie Deutschland, politischer Stillstand, das ist nicht gut. Ne? Also das können wir uns in der aktuellen Situation mit all den Herausforderungen ehrlicherweise nicht leisten. Wir leisten uns aber trotzdem. So, und ich bin davon überzeugt, wenn man dann mal 3, 4 Monate weiter ist, dass das Thema Energieversorgung, sichere Energieversorgung, also Versorgungssicherheit. In Zeiten von, ne, grundsätzlich der Frage, sind wir eigentlich, investieren wir eigentlich genug in Sicherheit? In dem Fall ist es häufig das Thema Verteidigungsinvestitionen. Aber dazu gehört eben auch, und wir sehen das ja in der Ukraine, dass vor allen Dingen eben auch die Angriffe auf die Energieinfrastruktur abzielen. Deswegen ist das Thema Versorgungssicherheit, und dafür stehen wir nun mal als Branche, das ist unser Job, unser Auftrag, hat das eine extrem hohe Relevanz. So, und da müssen wir eben schauen, dass wir mit all dem, was da in der Zukunft an Entscheidungen getroffen wird, ja, dass wir sicherstellen, dass das System in Summe, das Gesamtsystem sicher ist auf der einen Seite, resilient ist, aber eben am Ende des Tages auch bezahlbar bleibt. Und da bin ich wirklich gespannt auf die Dinge, die da mit einer neuen, in einer neuen Regierungskoalition auf uns zukommen.
Ja, aber das ist ein unfassbar spannendes Thema angesprochen. Ich habe gestern gerade mit der Berufsfeuerwehr Kiel gesprochen, die ja das Thema, ich sag mal, Blackout und Energieversorgungssicherheit ganz anders sieht. Also die sagen ja, mir reicht es nicht, 72 Stunden Notdiesel zu haben, sondern ich muss da ganz anders planen, weil wenn wirklich was passiert, dann muss ich über Wochen in der Lage sein, dieses System aufrechtzuerhalten. Und dazu passt, ich war diese Woche in Bordesholm beim Batteriespeicherkraftwerk vom Frank Günther. Und der hat mir mal erklärt, was er eigentlich da kann in Bordesholm. Der kann mit seinem Batteriekraftwerk tatsächlich Schwarzstartfähigkeit bereitstellen. Natürlich, der Batteriespeicher, der reicht 2 Stunden oder was, dann ist der auch leer. Aber der ist in der Lage, die Netzfrequenz bereitzustellen und kann dann andere Versorger wieder dazuschalten. Das heißt, diesen Inselbetrieb, den er da fahren kann, da ist er einer der ganz wenigen in Deutschland, die sowas in der Lage sind hinzubekommen. Das konnten früher ganz viele. Ich weiß, die Kollegen in Flensburg können das heute immer noch. Wenn die Notdiesel funktionieren und sonst was, da sollen jetzt auch Batteriespeicher hinkommen. Aber das können viele nicht mehr. Und ich bin mir unsicher, viele haben ja dieses Buch Blackout gelesen, das ist auch manches romanistisch, ein bisschen übertrieben und sonst was. Aber da sind ja schon Aspekte dabei, wo man sagen kann, oh, sind wir da als Volkswirtschaft wirklich richtig aufgestellt, richtig gewappnet, weil das Thema Schwarzstartfähigkeit ist ja überhaupt nicht finanziell abgedeckt, irgendwo in irgendwelchen Netzentgelten oder sonst was. Das ist ja häufig so ein Goodwill von einzelnen Akteuren, die das für wichtig halten. Ich weiß, die Kollegen in München machen da auch viel. Also das ist ein hochrelevantes Thema, was du da zu fassen hast. Total spannend.
Ja, und aber auch da die Botschaft ist, und ich bin jetzt ja wirklich schon viele Jahre in dieser Branche in unterschiedlichen Funktionen unterwegs. Die Kolleginnen und Kollegen, und jetzt sind wir ja vor allen Dingen auf der Netzbetreiberseite, die machen wirklich einen unfassbar guten Job an der Stelle. Ne? Das muss man wirklich sagen. Die nehmen all diese Themen extrem ernst, sind sich dessen auch bewusst. Und das gilt sowohl auf der Übertragungsnetzebene wie auch auf der Verteilnetzebene. So, aber, und das muss uns klar sein, das System wird immer komplexer, ne? Das, was wir dort bauen. So, und die Aufgabe, dieses System stabil zu halten in diesen unterschiedlichen Situationen, in die wir kommen können. Das ist ja am Ende dann auch, ne, ein wesentlicher Teil von Resilienz. Alles dafür zu tun, dass bestimmte Einflüsse, dass ich die gut auch abfedern kann, um das System am Ende des Tages stabil zu halten. Das ist eine definitiv, kann ich mir vorstellen, eine Herausforderung für alle Beteiligten. Aber ich bin da, ich gucke da sehr positiv drauf, weil ich weiß, was die Kolleginnen und Kollegen da leisten und was die können.
Sehr gut. Dann vielen Dank, Benjamin, an der Stelle. Ich beende das Thema da. Ich glaube, ihr könnt noch eine Stunde weiter quatschen über die Sachen. Und gleichzeitig weiß ich, dass mein Podcast-Coach immer sagt, versuch mal 18 Minuten einzuhalten. Das ist wieder eine Dreiviertelstunde geworden. Insofern, danke, Benjamin. Das hat mir richtig Spaß gebracht, mit dir zu schnacken. Vielen Dank, dass du mir die Netzwerkpartner und uns allen so vorgestellt hast, was die alles raufhaben. Und ich bin mir sicher, das wird für den einen oder anderen Hörer oder Hörerin total spannend sein, was ihr jetzt macht. Danke.
Ja, lieber Klaus, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und ja, die Botschaft ist natürlich am Ende. Also jedes Stadtwerk, jeder Energieversorger, der sagt, das wäre was für mich. Da möchte ich Mitglied werden. Kann sich sehr gerne an mich wenden. Ich bin auf LinkedIn auch zu Hause. Von daher kontaktieren. Dann stellen wir das Netzwerk gerne vor. Ja, und würden uns, also ich freue mich über jeden Kontakt. Ne? Ist ja auch Teil des Netzwerks. Ich freue mich über jeden Kontakt da draußen. Danke.
Super, vielen Dank. Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.